Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit den Prayers.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Vielen Dank. Dann möchte ich erst mal herzlich willkommen sagen zu diesem Kurs. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich soll euch auch recht herzlich grüßen von Holger und Sünam, die dann in der Folge die Klassen, ebenfalls Klassen lehren werden. Wir werden uns also wie gehabt abwechseln. Zur Organisation des Kurses habe ich es euch ja schon geschrieben. Alle Kurse werden immer online stattfinden und wenn Holger lehrt, wird er bei Gegebenheit auch noch nach München einladen. Wer dann also nach München kommen möchte, kann da auch vor Ort teilnehmen. Und wichtig ist noch zu wissen, dass in der Klasse 11 die Bodhisattva-Gelübde, über die wir in diesem Kurs reden, dann auch genommen werden können. Und das ist aber nur möglich in der Gegenwart des Gelübdemeisters und deswegen müsste, wer das möchte, dann nach München kommen. Den genauen Ort werde ich euch noch bekannt geben, sobald mir Holger gesagt hat, in welchem seiner Häuser das stattfinden wird. Dann möchte ich an der Stelle dem Übersetzerstab danken, der dafür gesorgt hat, dass ihr auch diesmal wieder deutsche Texte habt, mit die ihr lesen könnt, mit denen ihr arbeiten könnt. Die haben sich darum gekümmert, dass die Notizen für die Klasse übersetzt worden sind, die Hausaufgaben und die Antworten und haben damit dazu beigetragen, dass diese Lehren auch in Deutschland weitergehen werden. Es ist so ein großes Geschenk und ich möchte mich da von Herzen für bedanken bei den Übersetzern und bei dem Team, das dann die Revisionen der Übersetzungen erstellt. Worum geht es in diesem Kurs? In diesem Kurs geht es darum, wie man noch schneller Erleuchtung erlangen kann, indem man nämlich die Bodhisattva-Gelübde nimmt. Wir werden in diesem Kurs die Bodhisattva-Gelübde alle kennenlernen. Es gibt 64 davon, 18 Hauptgelübde und dann der Rest sind die Nebengelübde. Wir werden über jedes einzelne sprechen und wir werden auch darüber sprechen, warum es großartig ist, sie zu nehmen. Auch wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, man könnte sie eventuell nicht einhalten. Da gibt es ganz viele Hilfe dabei. Auf jeden Fall sind die Bodhisattva-Gelübde das, was es uns möglich macht, Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen auch in unserem Leben zu implementieren und eines Tages dann auch tatsächlich ein Buddha zu werden. Warum machen wir das? Da gibt es jetzt eine kleine Wiederholung, die meisten von euch schon kennen. Das Leben, wie wir es kennen, ist Leid und besteht aus drei Arten von Leiden, die uns die ganze Zeit umgeben und mit denen wir von Natur aus behaftet sind. Und wir wollen alles dafür tun, um diese Leiden eben zu beenden. Und die drei Arten des Leidens sind eben als erstes das Leid des Leidens. Das sind alle Arten von Leiden, die uns jeden Tag begegnen. Dazu gehören körperliche Schmerzen, Krankheiten, aber auch psychische Dinge wie Angst, Panikattacken, Wutanfälle, Beziehungsthemen, Stress. Alles das fällt in diese erste Kategorie Leid des Leidens. Es ist charakterisiert dadurch, dass es nicht die ganze Zeit anhält, sondern kommt und geht. Und dass keiner ihm entkommt. Die zweite Form von Leiden ist das Leid der Veränderung. Und das ist eigentlich jede Art von Freude, die wir hier haben. Egal, was schön ist, egal, was du hier genießt, du weißt, es wird enden. Und manchmal willst du es auch gar nicht wahrhaben, aber es ist unvermeidlich, dass irgendwann die schönen Dinge, die wir hier in dieser Welt, in dieser Begierdewelt haben, zu Ende gehen müssen. Das fängt an bei einem schönen Essen, das irgendwann aufgegessen wird. Es geht aber auch weiter über alle Geschäftsthemen. Du hast jetzt einen Beruf, aber du weißt genau, er wird irgendwann enden. Entweder indem du in Pension gehst, wenn es gut läuft, oder indem du gefeuert wirst. Es ist mit Beziehungen dasselbe. Jede schöne Beziehung wird irgendwann enden. Entweder weil einer der Partner stirbt oder weil man sich aus irgendwelchen Gründen trennt. Die Schönheit vergeht, die Jugend vergeht, die Gesundheit vergeht. Und es ist in dieser Welt, in diesem Begierdereich nicht anders möglich. Die Buddhisten sprechen bei diesem Leiden von Honig auf der Rasierklinge. Du siehst den Honig und er sieht lecker aus, aber wenn du ihn ableckst, wirst du dich automatisch an dieser scharfen Klinge schneiden. Und die Ursache dafür sind die Geistesplagen und die dich dazu geführt haben, dass du Karma angesammelt hast dafür, dass selbst dein gutes Karma irgendwann enden wird. Und solange wir hier sind und diese Art von Karma erzeugen, also dieses schwarz-weiße Karma, das wir haben, da haben wir ja im letzten und im vorletzten Kurs drüber gesprochen, solange ist es unausweichlich, dass alle schönen Dinge für uns enden werden. Und das bezeichnet man als das Leid der Veränderung. Und die dritte Art von Leid ist das allumfassende Leid, wie der Name schon sagt, kommt dem keiner. Und in dem Moment, wo du geboren bist, ja schon früher, in dem Moment, wo sich Eizelle und Samenzelle vereinigen, fängt dieses Leiden an. Das bedeutet nämlich, dass du irgendwann, wenn du geboren wirst, auch wieder sterben musst. Dass du unausweichlich deinen Körper verlieren wirst, dass dein Körper altern wird, dass dein Körper krank werden wird und dass du da überhaupt nichts dagegen tun kannst. Diese Art von Leiden heißt deswegen allumfassend, weil sie halt auch alle anderen Wesen im Begierdereich betrifft, also die Höllenwesen sowieso, aber auch die Hungergeister, die Tiere und auch die Vergnügungswesen oder Götter in den höheren Reichen. Die haben zwar keine Schmerzen, also das erste Leid haben sie fast gar nicht, aber und sie haben auch das zweite Leid nicht, weil bei ihnen immer alles gleich wunderschön ist und ihre Freuden nie enden, solange ihr Karma nicht endet. Aber das dritte Leid, das haben sie, weil irgendwann ihr gutes Karma zu Ende geht und dann wird auch ihr Körper vergehen, sie werden sterben und eben eine Wiedergeburt in den unteren Reichen erlangen. Wir alle werden alt, wir alle werden eines Tages sterben und wir können nichts dagegen tun. Wir sind unausweichlich in diesen Strom geworfen, der uns weiterreißt und dazu führt, dass wir eines Tages sterben werden. Es ist außerhalb unserer Kontrolle. Und deswegen teilt man diese Art des Leidens auch nochmal weiter auf, um auch drüber hinaus zu gehen, wie geht es denn weiter? Also diese ersten drei Arten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind die Leiden dieses Lebens. Und dann kommen aber noch die Leiden des Todes dazu. Und das heißt, während du stirbst, wirst du noch viel grauenvollere Leiden begegnen, als du sie hier in diesem Leben hast. Und wir sind alle schrecklich unvorbereitet darauf. Im Moment des Todes fängt der Geist an, nicht mehr zu begreifen, was mit ihm da genau passiert, und bekommt eben Todesangst und wird fortgerissen in diesen Prozess, der dann auch in den buddhistischen Schriften sehr ausführlich besprochen wird. Und im nächsten Kurs werden wir da auch noch drüber sprechen. Der heißt der Tod und die anderen Reiche der Existenz. Da werden wir auch genau drüber sprechen, was passiert im Moment des Todes und was wir tun können, um uns vorzubereiten, dass wir in diesem Moment eben nicht nackt dastehen und mit diesem entsetzlichen Leiden ins Auge schauen müssen. Der Geist geht weiter, auch wenn der Körper zu Ende geht, und der Geist durchläuft diesen Prozess des Todes und muss dann relativ zügig wieder eine andere Form annehmen. Geshe-la erzählt in der Klasse, die er zu diesem Thema gibt, dass er den Beweis dafür nicht antreten wird in dieser Klasse, dass der Geist weitergeht, aber wir alle können das ja schon aus anderen Klassen, und wir wissen auch selber, dass der Geist mit dem Körper und mit der Materie nichts zu tun hat. Dein Geist ist nämlich nicht gebunden an den Körper. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, über deinen Arbeitsplatz, dann kannst du im Geist dahin gehen, die Schubladen aufmachen und in die Schubladen reinschauen. Du kannst, wenn du in der Arbeit bist, nach Hause gehen und in deinen Kleiderschrank schauen, oder du kannst dich im Geist in dein Auto setzen und dein Auto von innen anschauen. Der Geist ist nicht gebunden an die Dinge, an die die Materie gebunden ist. Der Geist erlebt also die Zerstörung des Körpers und wird dadurch im Tod eben völlig aus dem Rahmen geworfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns trainieren, und die Bodhisattva-Gelübde sind ein Teil davon, wie wir uns vorbereiten, darauf mit Leiden umzugehen und wie wir es schaffen, diese Leiden auch zu überwinden in diesem Leben und auch in allen folgenden Leben. Wenn du einmal begriffen hast, dass das ganze Leben Leiden ist und dass du auch im Tod noch viel mehr leidest und dann in ein Leben weiter reingeboren wirst, in dem du weiter leidest, dann wirst du diesen Zustand erreichen, den wir Entsagung nennen. Darüber haben wir auch schon in den vorherigen Klassen gesprochen. Und der Begriff Entsagung bedeutet nicht das, was viele Leute denken, dass man von allen schönen Dingen entsagen muss, dass man sein Essen nicht mehr genießen darf, dass man nicht mehr in Urlaub fahren soll und faul am Strand rumliegen soll, dass man alle die schönen Dinge nicht mehr machen soll, sondern sich eben der Welt entsagen soll. Das ist damit nicht gemeint, sondern im Gegenteil, du sollst die Dinge, die dir passieren, genießen, und du sollst dich dran freuen. Du sollst sie allerdings nicht mehr wertschätzen als die schlechten Dinge, die dir passieren, sondern du sollst auch diese Neutralität entwickeln. Aber du darfst durchaus alle Dinge, die dein Karma dir bringt und die wunderschön sind, aus vollem Herzen genießen. Was Entsagung bedeutet, ist, dass du die Schnauze voll hast von diesem Leiden. Dass du einfach an einen Punkt ankommst, wo du sagst, du willst es nicht mehr, und du wirst alles dafür tun, dass du dieses Leiden nicht mehr erleiden musst. Und dann erreichst du Entsagung. Und die weitere Stufe, die Weiterentwicklung von Entsagung ist, den Begriff haben wir auch schon mal besprochen, Bodhicitta. Bodhicitta ist Entsagung, die auch die anderen noch einschließt. Das heißt, ich will diese Leiden für mich selber nicht mehr erleben, und ich will auch dafür sorgen, dass alle anderen diese Leiden auch nicht mehr haben müssen. Und Bodhicitta ist das, was einen Bodhisattva auszeichnet. Wir alle entwickeln diesen Wunsch als Bodhisattvas, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Denn das ist die Definition, die Maitreya für Bodhicitta uns gibt. Maitreya ist der zukünftige Buddha, auch der Liebende genannt. Viele kennen ihn aus den Schriften von Meister Asanga. Er ist derjenige, der die liebende Güte uns erklärt und uns auch spüren lässt. Und er erklärt Bodhicitta genauso. Bodhicitta ist der Wunsch, reine und vollständige Erleuchtung zum Wohle aller anderen Lebewesen zu erlangen. Warum steht da reine und vollständige? Geshe-la sagt, es gibt tatsächlich auch geringere Formen von Erleuchtung. Ich selber weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber für Bodhicitta ist die höchste Form der Erleuchtung, die reine und die vollständige Erleuchtung, das Ziel. Die soll erlangt werden, damit wir Buddhas werden und damit eben anderen Lebewesen optimal helfen zu können. Solange wir die Erleuchtung oder das Erwachen, wie man es auch nennt, nicht erlangt haben, tun wir unser Bestes, um anderen zu helfen, und dabei helfen uns die Bodhisattva-Gelübde. Wenn wir dann den Zustand eines Buddhas erlangt haben, wenn wir erwacht sind, vollständig und rein erwacht sind, dann können wir in alle Zeiten zusammen sehen, Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Und wir können allen Wesen genau helfen, weil wir in jedem Moment genau wissen, was dieses eine Lebewesen braucht, und in jeder Form alle Möglichkeiten haben, um diesem Lebewesen genau dort zu helfen, wo es steht. Das ist der Zustand, den wir anstreben. Bis dahin benutzen wir die Bodhisattva-Gelübde, um den anderen zu helfen, denn die anderen da draußen, die nichts von Entsagung wissen, die nichts davon wissen, wie die Welt funktioniert, die laufen wie Schafe zum Schlachter, sagt Geshe-la, sind einfach gefangen in ihren Projektionen und können nicht, wissen nicht, wie sie sich helfen können, und unsere Aufgabe als Bodhisattvas ist, ihnen zu helfen. Und Bodhicitta kommt in zwei Geschmäckern. Das eine ist Bodhicitta, der Wunsch in der Form des Gebets. Das heißt, ich stelle mich hin und sage, ich wünschte, dass alle Menschen glücklich wären und die Ursachen für Glück finden würden. Und ich wünsche, dass alle Menschen frei sind von Schmerz und die Ursachen dafür finden, wie sie frei von Schmerz werden können. Und in dem Moment, wo du dir das wünschst, hast du Bodhicitta in Form des Gebets. Das ist die erste Stufe, und einige von euch haben ja auch die Bodhisattva-Gelübde auch schon in Form des Wunsches genommen, das ist möglich. Dann wünscht man sie sich, sie sind noch nicht fest im Körper, in deinem System gebildet, aber sie wirken schon für dich und du kannst sie kennenlernen in Form des Wunsches. Die zweite Form von Bodhicitta ist dann der Wunsch in Form des Handelns. Das sind wenn du die Bodhisattva-Gelübde dann komplett nimmst, bilden sie sich in deinem Körper. Da werden wir auch noch genau drüber reden, wie das funktioniert und was genau da passiert, wenn du die Gelübde nimmst. Dann handelst du wie ein Bodhisattva. Wir nennen das die Aktivitäten eines Bodhisattvas. Und die Bodhisattva-Gelübde sagen dir ganz genau, was du tun kannst und was du tun solltest und was du nicht tun solltest. Also sie sind auch eine wunderbare Anleitung und sehr lebensnah und sehr konkret. Und da gibt's auch nicht so viele Interpretationen dazu, sondern für mich sind sie wie Freunde, die mir sagen, wo der Weg hingeht, was ich tun kann, was ich konkret tun kann, warum ich es tun kann, und sind eine sehr aktive Lebensanleitung. Auch noch zum Wunsch in Form des Handelns, also zu den Aktivitäten eines Buddhas gehört, eines Bodhisattva gehört, sind die 6 Vollendungen. Über die haben wir auch schon gesprochen. Ich nenne sie hier einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal. Das ist die Vollendung des Gebens, dass du also Menschen gibst, was sie brauchen, sowohl materiell als auch immateriell, in Form von Hilfe, Unterstützung, Geld etc. Dann moralisches Leben. Dabei helfen dir die Bodhisattva-Gelübde und alle anderen Gelübde, die du ablegen kannst, dass du eben dich verhältst nach den Regeln, die dir helfen, gutes Karma anzusammeln. Dass du keinem Lebewesen schadest und dass du allen Lebewesen hilfst und sie ehrst. Die dritte Vollendung ist Geduld. Oder wir sagen auch dazu, nicht wütend werden. Du lernst, dass du dich in jeglicher Situation neutral und korrekt verhältst. Also das gilt sowohl für große Freude, die du einfach auch haben sollst, aber du nimmst sie geduldig und neutral und du weißt, dass sie, solange du hier in diesem Reich bist, enden wird. Und du hängst dich nicht dran, sondern du bist in dem Moment ganz voller Freude und dabei, aber du lässt sie dann auch, du haftest nicht dran an, du lässt sie dann auch los. Und natürlich auch Geduld im Angesicht von negativen Dingen, die du erlebst. Du regst dich nicht auf, du wirst nicht wütend. Unser Leben gibt uns jeden Tag unzählige Gelegenheit, diese Vollendung zu üben. Dann die vierte Vollendung ist freudvolles Bemühen. Da geht es darum, dass du das, was du tust, auch mit Freude tust. Ganz viele Leute sagen, dass sie die Ergebnisse ihrer Samenarbeit, ihres Karma-Pflanzens nicht schnell genug genießen können. Wenn das der Fall ist und du pflanzt und du pflanzt und du pflanzt und nichts davon wird in deinem Leben sichtbar, dann liegt es oft an diesem Punkt, dass man sich anstrengt und bemüht, aber den ganzen Tag mit zusammengekniffenen Lippen genervt ist, weil man so viel zu tun hat und das auch noch und denen muss ich jetzt auch noch helfen und keine Freude dran hat. Zum freudvollen Bemühen gehört auch das, was Geshe-la die Kaffeemeditation nennt, dass man dann eben abends nochmal im Geiste vorüberziehen sieht, was man an dem Tag alles an Guten getan hat und sich so drüber freut und dann der ganzen Welt widmet, damit sie diese Freude auch erleben kann. Die fünfte Vollendung ist Meditation. Das gehört zur buddhistischen Praxis untrennbar dazu, den Geist still werden zu lassen, den Affen und den Elefanten im Geist zu zähmen. Kurs 3 hat uns da schon ganz viel Anleitung dazu zu gegeben. Wer meditiert, wird einfach auch ruhiger und kann auch die anderen Vollendungen dann wesentlich besser üben, weil der Geist einfach viel präziser bei den Dingen bleibt, die wichtig sind. Und die sechste Vollendung ist Weisheit und das ist das, was ihr heute hier macht. Das gehört dazu, die Schriften zu lernen, die tiefen Hintergründe zu lernen, die Zusammenhänge zu lernen, zu verstehen, wo die Dinge herkommen und was du genau tun kannst, um die Welt zu verändern und zu einem Buddha-Paradies zu machen. Diese sechs Vollendungen, die gehören auch zu den zum Leben eines Bodhisattvas dazu und ihr werdet dann auch sehen, wenn wir durch die einzelnen Bodhisattva-Gelübde durchgehen, dass sie aufgeteilt sind nach den sechs Vollendungen. Also es gibt eine Gruppe von Gelübden, die jede dieser Vollendungen fördert und ihr hilft, sie noch besser zu praktizieren. Und auch in der Hinsicht sind die Bodhisattva-Gelübde einfach wunderbare Helferlein, weil sie dir helfen, einfach auch ganz bewusst zu werden, was du tun kannst, um deine Welt zu einem Paradies zu machen. Genau. Das ist so mal der inhaltliche Teil. Wir verbringen jetzt noch ein bisschen Zeit damit, über die Quellen zu reden, die wir nutzen werden in diesem Kurs. Das wichtigste Werk ist Schnellstraße für Bodhisattvas. Das ist ein Werk von Meister Jetsun Kappa. Unendlich komplex, unendlich schwer zu verstehen, ist auch noch nicht übersetzt aktuell. Es gibt Leute, die dran arbeiten, aber es gibt noch keine vollständige Übersetzung dazu. Es ist aber eines der großartigsten Werke von Meister Jetsun Kappa und maßgeblich gültig für die Bodhisattva-Gelübde. Dann gibt es ein weiteres Werk, das wir in diesem Kurs nutzen. Das ist die Kette strahlender Juwelen von Geshe Tsewang Samdrup. Wir wissen nicht genau, wann er gelebt hat, aber er war der Tutor des 10. Dalai Lama. Und daher wissen wir ungefähr, wann er gelebt hat, weil der 10. Dalai Lama hat gelebt. Ich sag's euch gleich. Von 1816 bis 1837. Die Dalai Lamas, der 10., der 11. und der 12., glaube ich, sind alle nicht viel älter als 20 geworden, weil mit 21 damals die Regel galt, dass der Dalai Lama dann auch die Staatsgewalt übernimmt, also nicht nur die spirituelle Oberhoheit im Land hat, sondern auch die Regierungsgewalt. Und damals war Tibet schon unter chinesischem Einfluss. Und man weiß nicht genau, wie diese Dalai Lamas zu Tode gekommen sind, aber es gibt da wohl Vermutungen, dass es nicht alles natürliche Tode waren. Aber unabhängig davon ist das dieses Werk also in dieser Zeit irgendwo entstanden, weil wir wissen, dass dieser Geshe, also Zewang Sandrup, der Tutor dieses Dalai Lamas war. Das wird das Werk sein, das euch am öftesten, am häufigsten begegnen wird während dieses Kurses. Und es hilft uns auch dabei, die schwierigeren Details im Werk von Meister Jetsun Kapa besser zu verstehen. Ihr werdet es dann in der Lektüre auch immer wieder sehen, wo wir das erklärt bekommen. Und dann gibt es noch einige Werke, in denen die Bodhisattva-Gelübde angesprochen und behandelt werden. Da sind natürlich vorrangig erstmal die Sutren zu nennen, die vom Buddha selbst gesprochen worden sind. Im Sutra über die Essenz des Raumes erwähnt der 13. der Bodhisattva-Hauptgelübde. Und im Sutra der Kunstgriffe oder des geschickten Handelns erwähnt er 1. Dann gibt es das berühmte Werk, die Bodhisattva-Ebenen von Meister Asanga, der um 350 nach Christus gelebt hat, der Bruder von Meister Vasubandhu. In dem Werk sind 4 Hauptgelübde enthalten. Und damit haben wir die 18 Hauptgelübde, die ihr dann jetzt sukzessive kennenlernen werdet. Und alle diese Hauptgelübde sind alle diese Sutren, in denen sie erwähnt werden, gehören zum Kanon der Sutren zur Vollendung der Weisheit, also der 6. Weisheit. Dann gibt es das Werk von einem unserer Lieblingsautoren, von Meister Shantideva, der um 700 nach Christus gelebt hat. Er hat dieses Werk von ihm, heißt Sammlung von Ratschlägen, und es erklärt alle 18 Hauptgelübde. Und dann gibt's noch von Meister Chandragami ein Werk, das heißt 20 Verse über Gelübde. Und das ist die klassische Quelle, die wir nutzen werden für die 46 Bodhisattva-Nebengelübde. Insgesamt also werden wir 64 Bodhisattva-Gelübde kennenlernen in diesem Kurs und sie auch genau erklären. Und es ist einer der schönsten Kurse, weil er, okay, das sage ich bei jedem Kurs, aber dieser Kurs ist deswegen so schön, weil man da so richtig konkret mal reingehen kann und man kann sich konkret mit dem beschäftigen und man sieht so richtig, was ein Bodhisattva ist und was er leisten kann, wo er hingehen kann, was alles möglich ist. Es macht richtig Spaß und inspiriert und ja. Und wer die Bodhisattva-Gelübde nimmt, den begleiten sie dann natürlich auch jeden Tag in seinem Leben, weil im 6-mal-Buch werden die dann immer wieder schön angeschaut. Jeden Tag nimmst du dir welche vor, die du dann am Tag für dich prüfst und so lernst du sie immer besser kennen und so wird deine Art zu leben immer mehr zum Lebensstil eines Bodhisattva. Es gibt dann in der Lektüre noch, die Lektüre lege ich euch wärmstens ans Herz, nicht nur weil wunderbare Engel sie übersetzt haben, sondern auch weil gerade in der Lektüre zur 1. Klasse ein paar großartige Dinge erklärt werden. Zum einen gibt es das ist auch wichtig für die Hausaufgabe, für die letzte Frage, in der Lektüre eine Beschreibung von Meister Jetsun Kapa aus seinem Werk Die 3 Hauptpfade, wo er erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir als Bodhisattva tätig werden. Da beschreibt er, wie alle unsere Mütterwesen, alle Wesen waren ja mal in einem früheren Leben schon unsere Mutter. Und deswegen beschreibt er, wie alle diese Wesen, die in einem früheren Leben unsere Mutter waren, eben in diesem Strom des Daseins mitgerissen werden, sich nicht wehren können, gefesselt sind an ihre vergangenen Taten. Und es ist ein wunderschönes Bild. Und es wird auch in Frage 8, in Frage 8 der Hausaufgaben erbeten, dass ihr das erklärt, was genau in diesem Bild beschrieben ist. Und in der Lektüre wird das wunderbar beschrieben. Und dann empfehle ich euch die Lektüre auch noch, weil sie eine der schönsten Meditationen beschreibt, die es gibt. Und zwar ist es die Meditation, in der du erkennst, dass alle Wesen deine Mütter sind und dass du ihnen ihre Güte vergelten möchtest. Und das ist eine super wichtige, super schöne Meditation. Schaut ihr euch mal an. Also sie wird da nicht wie eine Meditation beschrieben, aber es ist eine Meditation, die ihr auf dem Kissen ausprobieren könnt. Sie heißt die siebenteilige Ursache-Wirkung-Anleitung, weil du siehst genau, wie eins vom anderen kommt und wie die Welt funktioniert. Und es ist eine großartige, kraftvolle Meditation. Und dann wird da auch erklärt, die Meditation, die Geshe-la auch im DCI erklärt, ist sich selbst mit anderen austauschen. Und also ich empfehle euch wärmstens diese zauberhafte Lektüre, die ist wirklich lesens- und wissenswert und es ist großartig, dass wir diese Werke haben und es ist so ein Geschenk. Und ich meine, Holger sagt es auch immer in jedem Kurs und ich sage es jetzt auch, es ist eine Gnade, diese Kurse zu haben, diese Kurse machen zu können, an dieses Wissen zu kommen. Und gerade die Bodhisattva-Gelübde sind so eine kraftvolle Möglichkeit, weiterzukommen auf dem buddhistischen Pfad, dich selbst weiterzubringen und um das Leben der Menschen um dich herum, das Leben der Menschen, die du jeden Tag berührst, einfach wundervoll zu machen und großartig und glücklich. Also es ist eine Bereicherung für die Welt, es ist eine Bereicherung für deine eigene persönliche Entwicklung und es ist großartig. Und dankt eurem Karma. Ich danke euch, dass ihr hier seid, dass ihr diese Dinge lernt, dass ihr diese Dinge anwenden wollt, dass ihr die Bodhisattva-Gelübde entweder schon genommen habt oder euch überlegt, sie zu nehmen oder schon ganz fest entschieden seid, sie zu nehmen. Vielen Dank dafür. Das macht die Welt zu einem besseren Ort und eines Tages macht die Welt zu einem Paradies. Und ich hoffe und wünsche, dass dieser Tag nicht lange mehr fern ist. Gut, damit bin ich am Ende dieser Einstiegsklasse. In der nächsten Woche ist dann Holger dran mit den verschiedenen Arten von Gelübden, die es gibt. Also da werden wir die Bodhisattva-Gelübde auch noch in Zusammenhang setzen mit den anderen Gelübden, die ihr schon kennt, die Freiheitsgelübde und den tantrischen Gelübde. Und Holger, gibt es noch was du erzählen möchtest? Vielleicht auch zur Klasse 18 an diesem Punkt?
Also, ich habe mir heute die Klasse nochmal durchgelesen und habe mir gedacht, also ich finde es schon sehr spannend, weil... Und deswegen würde ich euch auch das Reading wirklich ans Herz legen. Man vergisst schon gerne, selbst wenn man das Six Times Book regelmäßig macht und die Ethik und Moral immer weiter perfektioniert, vergisst man schon ganz gerne mal wirklich echtes Bodhicitta jeden Tag zu leben und weiterzuentwickeln, und zwar echtes Bodhicitta im Sinne von der Wunsch nach Erleuchtung, um alle anderen Wesen zu befreien, so wie in diesem Bild der Käfige in dem Fluss mit den vier Strömen irgendwie gerade besprochen ist. Und ich glaube, die Gefahr ist insbesondere dann groß, wenn man schon lange praktiziert. Ja, und unter euch gibt es ja schon einige, die nicht den ersten Kurs machen und die ein paar Jährchen dabei sind. Und die Gefahr ist schon da, dass man, ich sag mal, durch Karmic Management im Sinne von, ich halte mich exakt an die Morality und ich halte mich an die Vows, die ich schon genommen habe, in einen so angenehmen Zustand kommt, dass, wie mein Lama mir mal sagte, wir eigentlich im Nirvana angelangt sind. Ja, also viele von uns haben eine funktionierende Beziehung, viele von uns haben genügend Geld und müssen sich nicht jeden Tag sorgen, viele von uns stecken in einem gesunden Körper, viele von uns haben eine funktionierende Praxis, viele von uns haben einen Lama. Also da fehlt jetzt nicht mehr viel und man würde die technische Definition von Nirvana ist erreicht da dran kleben. Und dann vergisst man gerne mal, dass das tatsächlich trügerisch ist und dass man dort einfach weitergehen muss und nicht an der Stelle einfach stehen bleiben kann. Und ich wollte dazu nochmal aus dem Reading diesen Absatz dazu kurz vorlesen, über den ich heute gestolpert bin. Wenn du heutzutage zu jemandem gehst und ihn fragst, was seine allerwichtigste Praxis ist, wird er dir erzählen, dass er auf eine jener kraftvollen Schutzgottheiten meditiert. Du triffst niemanden, der die Meditation über den Wunsch, Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen zu erlangen, als seine Hauptpraxis nennt. Ganz zu schweigen davon, dass es schon schwer genug ist, überhaupt jemanden zu finden, der erkennt, dass er diesen Wunsch zu seiner zentralen Praxis machen sollte. Ja. Das hat mich irgendwie getriggert, als ich das heute im Reading gelesen habe und habe mir gedacht, wow, ja, also nicht nur die Students erwischen jeden Tag die richtige Klasse, sondern auch die Teacher erwischen jeden Tag die richtige Klasse mit der richtigen Botschaft. Ja. Und das ist eine gewisse Gefahr, dass wir, ich sag mal, ein intellektuelles Verständnis von Bodhicitta entwickelt haben und diese Praxis, die genannt wurde, exchanging self with others, also sich selbst und andere austauschen in der Meditation und diese siebenfache Meditation, dass man die tut und sich so langsam in diese Praxis gewöhnt, aber dass irgendwann der Punkt kommt, wo man nicht mehr jeden Tag den Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle aller anderen Lebewesen wirklich spürt, weil man sich auch in seiner Dharma-Praxis komfortabel auf einem Plateau eingerichtet hat, welches man durch viel Üben und Praktizieren erreicht hat. Und dann ist es hilfreich, sich diesen Satz wieder vorzunehmen und zu sagen, und jetzt darf ich nicht vergessen, echtes Bodhicitta zu entwickeln und ich muss von dem Plateau, was ich jetzt dank einer guten Praxis erreicht habe, auch tatsächlich an der Stelle wieder weiterkommen. Also das war der erste Remark, den ich noch hatte. Und der zweite Remark, den ich noch hatte, ist, in der Definition von Bodhicitta haben wir, jetzt habe ich den englischen Begriff vergessen. Wie ist der englische Begriff für Entsagung?
Renunciation.
Genau, wir haben Renunciation, danke. Wir haben Renunciation übersetzt mit Entsagung. Und ich erwähne das deswegen, weil mir meine Lehrer immer mit auf den Weg gegeben haben, dass wir bitte Entsagung nicht verwechseln mit Askese. Ja, also Entsagung ist nicht Askese, sondern Entsagung ist, den schädlichen Handlungen zu entsagen. Entsagung ist, die Vows, die Gelübde einzuhalten und sie tatsächlich zu leben. Und Entsagung ist nicht, alle materiellen oder physischen Dinge von uns zu weisen und ein asketisches Leben zu führen, sondern Entsagung bedeutet die trügerische Illusion, dass uns das eine dauerhafte Befriedigung verschaffen würde, der zu entsagen. Ja, das bedeutet Entsagung, aber nicht der Sache selbst zu entsagen. Ja, also Laksam Harald hatte einen wunderbaren blauen Porsche, mit dem er wahnsinnig gerne gefahren ist, Spitzname Blaubärle, den hat er jetzt verkauft, ja, leider zu meinem Leidwesen, sonst hätte ich ihn vielleicht auch nochmal fahren können, wenn ich ihn besucht hätte. Und den hat er verkauft, weil es ihm zu mühsam geworden ist, ihn immer gut über den Winter zu bringen. Aber er hat ihn nicht verkauft, weil er jetzt als Buddha einen asketischen Lebensstil pflegt, sondern er wäre ihn weiterhin sehr gerne gefahren, hätte jeden Moment genossen, aber er hätte sich nicht mehr der Illusion hingegeben, dass das Porsche-Fahren ihn in irgendeiner Form zu einem glücklicheren Menschen gemacht hätte oder dass die Begierde, die jetzt gestillt ist mit dieser Fahrt, von dauerhafter und ultimativer Form gewesen wäre, sondern er hätte die Emptiness, diese Leerheit dieses Vorgangs erkannt und hätte erkannt, dass wenn er Spaß findet an dieser Fahrt, das daran liegt, dass er anderen eine schöne Form der Mobilität verschafft hat. Aber wie gesagt, die Entsagung ist dem Verständnis und dem Wunsch zu entsagen, dass uns das in irgendeiner Form glücklich macht oder weiterbringt, aber nicht der Sache als solche zu entsagen. Und das sage ich deswegen, weil wir das gerne missverstehen und weil wir am Anfang denken, Renunciation, Entsagung ist gleich Askese. Nein, das ist es nicht, sondern es ist die Reinterpretation und Neudefinition aller Dinge, die wir in ihren Alltag, in unserem Alltag haben. Es ist das Verständnis, sie im Moment zu genießen, indem wir sie haben, sie dann auch wieder loszulassen und sie nicht zu beschweren mit der irrigen Annahme, das sei eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung, die uns in irgendeiner Stelle dauerhaft glücklich oder zufrieden macht. Ja, also Entsagung ist ungleich Askese. Ansonsten herzlichen Dank für die Einladung. Ich bitte meine Verspätung zu entschuldigen. Ich habe einen neuen Assistenten seit einigen Wochen und der hat einen Tippfehler begangen und ist für 19.30 Uhr in meinen Kalender eingetragen und deswegen bin ich leider erst um 19.18 Uhr dazu gestoßen und wähnte mich eigentlich pünktlich, aber war es dann doch leider nicht.
Kein Problem. Danke, Holger. Es ist nochmal eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir zur Entsagung vorher schon gesagt haben. Also wie gesagt, keine Pflicht, die Dinge,
keine Askese.
Genau, keine Pflicht, die Dinge nicht mehr zu lieben, die du liebst, sondern im Gegenteil, genieße sie, aber hafte ihnen nicht an. Eins noch zum Rejoicing. Ich möchte euch heute noch diese Spendenbox zeigen. Die hat Laksam machen lassen. Das ist eine ACIP-Spendenbox. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die hat hier oben so einen kleinen Schweindalschlitz und da kann man bei Gelegenheit immer, wenn man möchte, Geld reintun und sie dann entweder Laksam geben oder einer anderen Person des Vertrauens, wenn sie voll ist und richtig schön schwer ist oder auch ganz leicht, weil nur Geldscheine drin sind. Die gibt's bei Laksam. Hier vorne ist auch nochmal so eine Hand drauf, die zeigt, was man damit machen soll. Und die kann man bei Laksam bekommen gegen eine Spende, die man selber definiert. Also nur, dass ich so mal gezeigt habe. Gut, gibt's Fragen?
Ich habe eine Frage.
Wieso?
Aber es ist eine organisatorische Frage.
Ja.
Harald hat eine E-Mail geschickt wegen etwas mit Online-Hausaufgaben.
Ah, ja, genau.
Ich habe es verstanden, sorry.
Genau, also normalerweise wisst ihr ja, dass die Hausaufgaben dann die immer auf dem Blatt könnt ihr ausdrucken, die sind Teil eurer Lektüre, könnt ihr ausdrucken und mit Hand ausfüllen. Aber Laksam, der Gute, der Engel, der er ist, hat das ins moderne Zeitalter überführt und hat jetzt eine Online-Version der Hausaufgaben und Quizzes erstellt für euch, die ihr von ihm bekommt. Wenn ihr sie haben möchtet, dann müsst ihr nicht mit der Hand und dem Bleistift reinschreiben, sondern könnt ihr es am Rechner ausfüllen. Und dann ist es auch leicht, das eurem Hausaufgabenpartner zu schicken. Wer noch einen Hausaufgabenpartner braucht, möge Bescheid sagen, weil es ist immer schön, wenn dann ihr fertig seid oder Fragen zu den Hausaufgaben, könnt ihr euren Partner fragen und der Partner korrigiert auch eure Hausaufgaben, eure Quizzes und euer Final und füllt dann diese Bewertungsbogen aus und dann könnt ihr das leichter hin und her schicken. Also danke an den Engel Laksam, der das für euch herstellt. Der wird das für jede Klasse machen.
Okay, danke. Und für die Partner, Hausaufgabe-Partner, wie suchen wir die Oder haben alle schon? Ich habe keinen.
Du hast keinen? Es möchte jemand Luisas Hausaufgabenpartner werden? Wer sucht dir einen? Ja, ich kümmere mich drum und schaue, dass ich dir jemanden finde.
Okay, danke. Und danke für die Schims.
Gerne. Genau. Dann, wenn's keine, gibt's sonst noch Fragen?
Ich hätte noch eine Frage, zwar vielleicht ist es wirklich, vielleicht nicht gerade, geht um der Teaching, aber es würde mich mal interessieren, existiert eventuell Literatur oder ein Buch, wo über alle Dalai Lamas verfügt, bisschen Biografie und über alle 14 Dalai Lama eventuell oder 13? Gibt sowas?
Das gibt's bestimmt. Das müsste ich
frag mal in der Runde, ob da jemand davon wüsste. Das ist mir einfach aus Neugier, mal ich würde gerne einfach nachlesen mal.
Ich hätte einen Gedanken dazu. Die Silvia Engelhardt, die hat ja mit den Büchern von Dalai Lama zu tun, die weiß vielleicht am ehesten, wenn es jetzt für keinen beantworten kann.
Wir klären das mal und schauen, was wir rausfinden können. Also der Dalai Lama ist ja eine Reinkarnation oder eine Inkarnation von Avalokiteshvara, dem großen Bodhisattva oder Buddha des Mitgefühls. Und da gibt es bestimmt eine Linie, also eine Ahnenlinie. Wir klären das.
Sehr schön, danke. Also
ich hab so ein Buch zu Hause, genau das, was du beschreibst. Ich habe jetzt den Titel gerade nicht im Kopf, aber ich kann das nächste Mal mitbringen.
Super. Gut, dann langsam würde ich dich bitten, die Prayers zu machen.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die vier Kontinente, die trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayani. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Dankeschön. Ja, dann wünsche ich euch eine sehr schöne, wunderbare Bodhisattva-Woche.